Willkommen zu einer weiteren Folge von 5 vor 9, dem Podcast von Gewinnerteams. Bei mir ist Henry Dittmar, Geschäftsführer von Gewinnerteams, einer von den beiden, von dem Mutter-Sohn-Duo. Und in dieser Folge möchten wir ja über deine persönlichen Lebensumstände sprechen, also auch über Hürden, die das Leben stellt und wie man gestärkt sogar daraus hervorgehen kann. Hallo Henry, erstmal schön, dass du hier bist.
Hallo Annette, schön wieder hier zu sein.
Ja, deine persönlichen Herausforderungen und Hürden, die das Leben so gibt, vor allen Dingen im letzten halben Jahr, das hast du mir schon vor unserer Aufnahme gesteckt, gab es sehr viele Steine, ich muss mal sagen Felsen, die das Leben in den Weg gerollt hat. Was als allererstes?
Ja, Verlust. Und das ist ein Thema, das uns alle irgendwann in irgendeiner Art und Weise treffen wird. Und bei uns persönlich war es das vor einem halben Jahr, mein Bruder verunglückt ist. Und wir auch deswegen ganz viel bei uns natürlich neu gedacht haben. Wir haben auf einmal ganz andere Sachen Priorität bekommen. Und das hat sich natürlich auch auf unsere Arbeit ausgewirkt. Und wir arbeiten natürlich immer mit Menschen zusammen. Und hatten vorher in dem Sinne auch nie wirklich so eine schwere Krise. Wir haben schon drüber gesprochen, beim Sport gibt's Ups und Downs, gibt's Täler und Berge. Im Leben natürlich genauso. Aber das war schon das tiefste Tal, in dem wir und ich auch persönlich war.
Das ist auch das Schlimmste, was Eltern passieren kann, wovor, glaube ich, jede Mutter, jeder Vater Angst hat. Oder auch die Geschwister eben. Also Cornelia hat ihren Sohn verloren, den mittleren, ihr seid zu dritt, ne? Und genau. Du, dein Bruder.
Richtig.
Und wir haben auch darüber gesprochen, dass selbst im Titel schwingt er mit bei 5 vor 9, ja, genau, weil er dann für die GSG 9 geübt hat, ist wahrscheinlich hier nicht das richtige Wort, richtig hart trainiert hat, um da aufgenommen zu werden. Und ich möchte mal da, also Justus heißt er, der Name fiel hier auch schon öfter. Wie nah wart ihr euch?
Sehr nah. Also ich habe mit ihm 4 Jahre lang zusammen gewohnt. Er hat in Bayreuth auch studiert, hat dort auch seinen Bachelor in Umweltingenieurwesen gemacht und hat aber dann in der Hälfte oder nach der Hälfte seines Studiums irgendwie festgestellt, okay, nee, das ist es nicht. Hat auch in einer großen Unternehmensberatung gearbeitet, war ja auch ein ziemlich helles Köpfchen. Wusste da auch, wie man sich da geschickt durchmanövriert, um da das Minimalprinzip zu fahren. Und hat dann aber für sich beschlossen, nee, ich will lieber zur Polizei gehen. Und hatte dort eben dann auch nicht nur zu sagen, ich will der Streifenbeamte werden, sondern wenn, dann will ich zur Speerspitze Deutschlands, so wie sich die GSG 9 auch selbst bezeichnet. Wir sind die Speerspitze Deutschlands und dort wollte er hin. Und für dieses Ziel hat er letzten Endes gelebt, dahin zu kommen. Und auf dem Weg dorthin, ja, ist es dann, gab es einen... Ja, das offizielle Schreiben von der Kriminalpolizei war dann Badeunfall.
Das klingt merkwürdig, ne?
Genau,
dafür,
richtig.
Dass er hart trainiert hat, auch da tatsächlich in dem Schwimmbad, aber erzähl ruhig du mal.
Genau, richtig. Er hat Tauchübungen gemacht, was man vielleicht auch von anderen spezialisierten Kräften aus von Marine oder was auch immer kennt, und hat dort einfach, blöd gesagt, zu lange die Luft angehalten.
Hat sich in so eine Sauerstoffschuld gebracht.
Genau,
ne?
Richtig.
Das heißt, in Ohnmacht gefallen, auch bewusstlos geworden. Richtig. Und so, dass er es hoffentlich nicht bewusst mitbekommen hat. Ne? Wie hat dich die Nachricht ereilt? Wo warst du da gerade? Sowas vergisst man nie.
Nee, ich war beim Arbeiten. Wir waren unterwegs und wir sitzen abends beim Abendessen. Und ich krieg schon einen Anruf. Wir waren 4 Monate vorher zwischen den Jahren beim Skifahren gemeinsam. Mhm. War er mit seinen Polizeikollegen und ich war mit ein paar Freunden und wir haben uns getroffen. Die waren im Nachbartal und haben gesagt, hey, bei uns im Tal, da läuft nichts mit Après-Ski. Wir kommen zu euch rüber gefahren. Und da habe ich dann seine Polizeikollegen auch das erste Mal kennengelernt. Alles super Jungs. Also da... An der Stelle, was wir auch im Laufe alles erlebt haben und erfahren haben, wirklich großes Lob an die Polizei.
Ja. Das heißt, er war auch schon fertig mit der Polizeiausbildung, ja, so als normaler Polizist? Oder?
Nee, er war dort auch noch in der Ausbildung.
Ah ja, okay.
Genau, er war dort noch in der Ausbildung und wie gesagt, am besagten Abend sitzen wir beim Abendessen und ich kriege den Anruf von einem seiner Kollegen und habe natürlich die Nummer nicht eingespeichert gehabt. Sagt, hey, hier ist der, weiß ich gar nicht mehr, wer es war, vom Skifahren. Der hat so einen Unfall gehabt, ob er meine Nummer weitergeben darf. Mhm. An die Ärztin und dann habe ich schon gedacht, leck, ja. Das ist, er ist zumindest schon mal nicht mehr bei Bewusstsein. Habe dann schon gedacht, wenn er selber nicht mehr irgendwie anrufen kann und sagen kann, hey, mir ist was passiert, dann ist es zumindest schon mal mittelschlimm. Und ich bin dann rausgegangen zum Essen, bin auf deinem Hotel auf dem Flur auf und ab gelaufen und habe dann tatsächlich den Anruf von der Notärztin bekommen. Und die erste Frage, wer sind Sie? Die zweite Frage, wo sind Sie gerade und was machen Sie? Und die dritte Aussage war dann, ich habe leider keine guten Nachrichten.
Och.
Und ja, so war ich der Erste, der auch letzten Endes davon erfahren hat. Und habe dann die Nachricht auch an die Mama dann weitergegeben und parallel ist zu Hause schon bei uns die Polizei vorgefahren, hat Papa und mein Bruder informiert. Ja, ich habe ihn dann auch angerufen und dann ist es mehr oder weniger zeitgleich passiert. Ja.
Das war die schlimmste Nachricht, die du jemals überbracht hast. Und das noch der eigenen Mutter.
Ja.
Das ist heftig. Das sitzt auch echt so tief, dass einem und auch mir jetzt gerade immer noch die Worte fehlen. Ich habe das Ereignis auch mitbekommen, dadurch, dass deine Mutter mich und unsere Gruppe, die wir jeden Morgen um 6 fürs Mindset zusammensitzen. Wir haben auch in einer der Folgen darüber gesprochen. Merkwürdigerweise konnte ich übrigens in der Nacht nicht gut schlafen. Ich war um 5 Uhr wach. Ja, also ich war um 5 wach und höre das ab und höre, dass sie auch sagt, ich habe das Schlimmste erfahren, was einer Mutter passieren kann. Und es war so merkwürdig, weil ich noch dachte, das kann sie jetzt nicht ernst meinen, ne? So, dass ihr Sohn gestorben ist. Ich denke so, nein, weil wie gesagt, sowas sitzt, glaube ich, tief. Du wirst sicherlich auch nochmal Papa werden, nehme ich an, wenn du es vorhast.
Ich hoffe es doch.
Genau, ne? Also das ist noch schlimmer als alles andere, finde ich, wenn man das Kind verliert. Wobei, seinen Bruder zu verlieren, ist auch echt hart. Und Conny war auch so, dass sie gleich gesagt hat, ich kann mich jeden Tag für die Trauer entscheiden und gar nicht mehr hochkommen. Ich kann auch jeden Tag an was denken und sofort ploppt der Justus auf und ich könnte heulen. Aber ich entscheide mich für die Lebensfreude, ich entscheide mich fürs Leben, was ja nicht heißt, dass man nicht auch nochmal die Trauer, das muss ja raus, ne, ausleben kann. Aber genau das mache ich nicht. Wie ist es bei dir, Henry? Ist es auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mach hier weiter, ich könnte ja auch, du hast ja sicherlich auch Rotz und Wasser geheult. Und ja, wie ist das so, dass du sagst, ich mache weiter und vor allen Dingen auch sehr schnell mit den Gewinnerteams, ne, was ja auch in diesem Jahr noch an Fahrt aufgenommen hat. Ihr hattet erst den Namen Gesundheit in Bewegung, jetzt Gewinnerteams, ist auch ganz viel in eurem Unternehmen parallel passiert, ne? Und für alle wäre es total logisch gewesen, für Außenstehende zu sagen, wir lassen das jetzt, wir lassen das liegen, wir machen das erstmal überhaupt nicht weiter, ne? Aber nee, ihr wart sofort wieder am Ball. Wie kommt das?
Ja, natürlich zieht sie da erstmal brutal den Boden unter den Füßen weg. Und man, du hast ja dann auch ein bisschen was zu organisieren, wenn sowas passiert. Und da war der Stecker gezogen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre auch komisch, wenn es nicht so gewesen wäre. Und ja, als sich der Trubel dann danach 6, 8 Wochen sich so der erste so ein bisschen gelegt hat und man so merkt, okay, der Alltag kommt so langsam wieder zurück, dann hinterfragst du dich schon, was machen wir hier eigentlich? Und überlegst, welche Aufgabe, welchen Sinn möchte ich meinem Leben jetzt auch wieder geben. Und dann fängt man halt an zu überlegen. Mhm. Und denkt über viele Sachen nach, wie man vorher gelebt hat, was einem vorher wichtig war, was einem vielleicht jetzt nicht mehr wichtig ist, was einem vielleicht jetzt neu wichtig ist. Und so ist dann letzten Endes auch Gewinnerteams entstanden. Und wir sind in der Arbeit mit Menschen zusammen und wir wollen sie weiterbringen, wir wollen Unternehmen weiterbringen, wir wollen sie vor allen Dingen zusammenbringen und dass es eine ganz starke Gemeinschaft wird. Und das ist das, was wir auch erfahren haben da damit. Wir können so viel Obst essen, wir können so viel joggen gehen, so viel Wasser trinken, wie wir wollen. Wenn dieser soziale Baustein nicht mehr da ist, dann geht es uns nicht gut. Und genauso ist es aber umgekehrt. Wenn dieser Baustein da ist und wir ein gutes eine gute Gemeinschaft haben und dort gute Kontakte haben, dann können wir eigentlich alles andere, ich will nicht sagen vernachlässigen, aber es wird nicht mehr so wichtig. Weil das ist das, was uns letzten Endes am Leben hält, was uns motiviert. Und das sind eben unsere Mitmenschen. Und dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt passiert. Natürlich ist da viel auch außen drum passiert. Und wo man auch sagen kann, das ist schon ein bisschen spooky auch. Aber letzten Endes müssen wir hier weitermachen. Und das wäre auch nur in seinen Sinn gewesen. Auch zu sagen, er hat sich die Beine schon mal verbrannt, hat sich einen Zahn ausgeschlagen. Also der hat schon auch ein bisschen was mitgemacht und hat kein einziges Mal gejammert. Sondern ist auch immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. War natürlich auch entsprechend sehr sportlich, hat ihn immer wieder genervt, wenn er wegen Zahn-OP und jeder, der mal an den Zähnen was hatte, weiß, wie blöd das ist, nichts essen zu können und tut ja auch saumäßig weh, nie gejammert. Nie. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, davon schneide ich mir jetzt eine Scheibe ab. Und das heißt nicht, dass man nicht traurig sein darf oder keine Trauer hat, aber es heißt, sich auch das für aktiv zu entscheiden. Und diese Entscheidung, die hat jeder und die ist verdammt hart. Da wirklich auch zu sagen, nein, ich lasse es zu, aber ich versumpfe nicht da drin. Und ich lasse es raus und dann tut es auch gut. Und dann aber auch wieder aktiv zu sagen, und jetzt ist gut. Und jetzt mache ich weiter. Und das ist so ein Stück weit auch, wie man sich dafür selbst konditionieren kann. Also wir haben in unserem Hirn, ich nenne es immer die Gedankenautobahnen. Und das können wir relativ einfach beschreiben, weil am Anfang, wenn wir irgendeinen Pfad einschlagen, Gedankengang, Weg, Einstellung, Stimmung, Emotion, was auch immer, und die ist vielleicht am Anfang neu, dann ist das in unserem Gehirn wie so ein Pfad, so durch den Dschungel durch. Und er ist mühselig und dann müssen wir die Lianen aus dem Weg holen und die Machete rausholen und uns den Weg freischlagen. Aber desto häufiger wir diesen Pfad gehen, desto mehr wird er ausgebaut. Und ein Pfad, den wir häufiger gehen, der wird irgendwann ein Feldweg. Wenn wir einen Feldweg häufiger gehen, wird irgendwann eine Landstraße und der wird eine Autobahn. Und irgendwann kann ich auf dieser Autobahn mit 300 unterwegs sein. Und wir alle kennen Menschen, die, ich nenne sie dann immer die rote Autobahn, diese negative, wo es uns runterzieht, wo es uns Energie raubt. Mhm. Das ist immer der miese Peter, der immer die Stimmung schlecht macht und jedes Haar in der Suppe findet, auch wenn es noch so klein ist. Und wir haben aber die Entscheidung dazu, auch zu sagen, ich drehe diese ganze Autobahn um und überlege mal, ich nehme mal eine Ausfahrt. Weil die gibt es auf jeder Autobahn. Also jeder hat auch diese Ausfahrt und kann dort auch rausfahren. Aber das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich muss mir dessen bewusst sein. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, habe ich auch eine getroffen. Und dann funktioniert das genauso natürlich umgekehrt. Und wenn ich sage, ich suche jetzt mal das Gute, so skurril das klingt, was ich hier lernen kann, wofür ich vielleicht dankbar bin, dann ist es am Anfang richtig beschwerlich und müßig. Und dann ist das auch am Anfang dieser Dschungelpfad, auf dem ich mich bewege, wo ich überhaupt nicht vorankommen und denke, ich laufe hier gegen Windmühle und laufe auf der Stelle. Aber da passiert genau das Gleiche. Und dann habe ich auch den Feldweg, die Landstraße und irgendwann die Autobahn. Und dann fällt es mir leicht, auch auf dieser Autobahn mit 300 unterwegs zu sein. Auf der grünen Autobahn, auf der positiven. Mhm. Aber ich muss es trainieren und ich muss mich dafür entscheiden. Und dann fallen mir die Dinge, die vielleicht auch gut laufen und nicht nur immer alles schlecht läuft, auf einmal viel leichter auf. Weil ich jetzt auf einer ganz anderen Spur unterwegs bin. Ich habe meinen Fokus verändert auf das, was ich gucken möchte. Und das ist so ein Baustein, wie man damit auch irgendwo umgehen kann. Und das trifft jetzt nicht nur für Trauer zu, sondern generell für Krisen oder im Unternehmen auch. Wo ich immer gucken kann, auf welcher Autobahn bin ich eigentlich gerade unterwegs? Suche ich jeden Fehler, auch wenn er noch so klein ist? Mhm. Oder gucke ich eigentlich mal da drauf, was wir schon alles geleistet haben? Wo wir überall einen Haken hintersetzen können, was gut läuft? Und das macht was mit unserem Gehirn. Und am Anfang ist das verdammt schwer. Und wir haben immer die Übung, und das darf sich gerne jeder mal selber fragen, was findest du gut an dir? Mhm. Und wenn wir dann in die Gesichter gucken, dann gibt es manche, die sofort denken, um Gottes Willen, was passiert hier? Dann gibt es manche, da wo du wirklich siehst, okay, da rattert es jetzt. Die überlegen jetzt wirklich mal, was finde ich eigentlich gut an mir? Und da müssten wir eigentlich mal anfangen. Und es hat nichts damit zu tun, zu sagen, ich bin der Tollste oder ich bin der Größte oder überhaupt. Sondern sich seiner Qualitäten bewusst zu werden. Und das, was wir machen, wir verändern unser Fokus. Wir versuchen, auf diese grüne Autobahn zu kommen. Und desto mehr wir das machen, desto leichter fällt es uns auch. Und desto besser geht es uns. und auch in unserem sozialen Miteinander, dort auch andere immer wieder anzustupsen und zu sagen, hey, guck doch mal, was alles gut läuft, was schon alles geschafft ist.
Das nennt sich ja Mindset-Arbeit, was du gerade so beschrieben hast, ne? Ganz bewusst die Entscheidung zu treffen für die guten Dinge oder zum Beispiel die Wahrnehmung zu ändern. Die Wahrnehmung, wie ich, ne, ich kann so oder so auf eine Sache gucken. Oder auch, ja, einfach dankbar zu sein, ja, für die vielen kleinen Dinge auch im Leben oder auch die, die man so immer als einfach selbstverständlich wahrnimmt, wie zum Beispiel die eigenen Stärken, ne?
Ja.
Wo mir noch einfällt, wird einem auch nie so beigebracht, ne? Also ich komme auch noch aus einer Generation, wo es vorrangig hieß, bleib bescheiden, ne? Also ja, bloß nicht angeben. Das hat ja auch, wie du gesagt hast, nichts mit Angeben zu tun, sondern einfach mal ganz selbstbewusst zu sagen, ich weiß, in den Sachen bin ich gut, die fallen mir leicht, die fallen mir zu im Leben. Für die anderen muss ich eher kämpfen, ne? Das ist vielleicht mein Spielkamerad besser. Aber auch sich nicht zu vergleichen. Also wenn du das Bild hast von der Autobahn, von der grünen, auf der man unterwegs ist, obwohl das wäre jetzt die rote, zu sagen, der eine ist schneller oder der andere, der hat ein geileres Auto. So. Sondern bei sich zu bleiben, ist wahrscheinlich auch eine Lektion, die ihr mit übertragen könnt in die Gewinnerteams.
Absolut. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Weil in der Natur ist es auch so, dass alles von innen nach außen wächst. Es ist zuerst der Keim da und dann die Blüte. Es ist zuerst die Raupe da und dann der Schmetterling. Und so müssen wir eben auch bei uns anfangen und bei uns mal unsere Qualitäten zu finden und da zu gucken, was finde ich eigentlich gut an mir. Und wenn ich das noch nicht mal selber bei mir finde, dann fällt es mir natürlich auch schwer oder es ist unmöglich zu sagen, was finde ich eigentlich an meinem Kollegen Herrn Meier oder Frau Müller gut.
Also ich gehe nochmal zurück in den Moment, als du von der schlimmsten Nachricht deines Lebens erfahren hast, dass dein, ja, dir so enger Bruder, also ihr seid auch noch nicht mal 2 Jahre auseinander, ne? Du bist jetzt, Stand November 25, 24 Jahre alt und er war zum Zeitpunkt seines Todes 22.
Ja, richtig.
Als dein geliebter Bruder gestorben ist, du sagst, ach, man wird sich nochmal bewusst, was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig, ne? Und nun lebst du schon auch seit Jahren so ein bewusstes Leben und ein gesundes Leben. Aber kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, was du da so für dich gefunden hast, was dir wirklich wichtig war und was eben gar nicht mehr so wichtig ist?
Genau zu gucken, was macht mein soziales Umfeld. Also vorher war man auch viel, muss ich auch über mich selber sagen, Ego getrieben und Karriere und großes Auto und alles Mögliche. Jetzt merkt man, dass es so ein richtiges Nice to have.
Auch ist nicht ganz so wichtig.
Nein, auch, und die Frage darf sich auch jeder stellen, wäre er glücklicher, wenn das Auto noch größer wäre?
Erst dürften sich einige hier stellen, genau.
Ja, genau, gerade in Berlin hier.
Ja, Berlin, aber auch München.
Aber auch München, richtig, richtig. Ja. Nee, und da mal zu überlegen, wäre ich jetzt, wenn ich hier von A nach B fahre, wäre ich glücklicher, wenn das Auto noch größer ist? Und diese Frage muss ich dann auch mit Nein beantworten. Und dann mal zu überlegen, was ist es denn eigentlich, was mich noch glücklicher machen würde? Und dann zu gucken, ah ja, guck mal, es sind vielleicht die Mitmenschen um mich herum. Es ist die Zeit, die ich mit denen verbringe. Es ist vielleicht auch die Erfahrung, die ich mit ihnen teilen kann. Und darum geht es letzten Endes. Und wir wissen alle, wie viel Zeit wir mit der Familie verbringen und wie viel Zeit wir mit den Kollegen verbringen. Und dieses Verhältnis, das hinkt oft ein bisschen. Und das heißt doch, wir müssen gucken, dass wir mit den Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, und das ist nun mal die Arbeit, das sind nun mal dort die Kollegen, dass wir mit denen doch eine gute Zeit verbringen.
Ja.
Und genauso ist es natürlich mit der Familie. Da nochmal drauf zu gucken. Läuft es zu Hause gut? Läuft es mit dem Partner, der Partnerin gut? Und dann bekommt das alles auf einmal eine ganz neue Wichtigkeit. Wo man vorher so gedacht hat, ach, das läuft einfach alles. Und jetzt merkst du, dass die Menschen eigentlich die sind oder das sind, was dir wirklich am Herzen liegt.
Absolut. Ich glaube, da kann sich fast jeder an die eigene Nase fassen. Ne? Arbeit hat jetzt auch so eine enorme Bedeutung. Einmal klar, man verbringt die meiste Zeit des Tages damit. Aber viele, die selbstständig sind, die auch immer in der Freizeit, obwohl das ist, hat auch bei Festangestellten ja so zugenommen, ne? Auch durch die digitalen Möglichkeiten, die ja auch wirklich teilweise ein Segen sind, aber dann eben auch ein Fluch, dass man sich abends noch mal ransetzt. Also ich nehme das auch ganz doll mit, dass ich wirklich tatsächlich mehr Zeit wieder mit der Familie verbringe. Und auch das hat diese Nachricht, die mich erreicht hat, mit deinem Bruder tatsächlich auch bewirkt, ne? Dass ich da erstmal, bin ich auch zu meinen Kindern gegangen, habe die umarmt, ne?
Ja.
Hey, toll, dass ihr da seid, so wie ihr seid, ne? Mal einfach nicht immer auf, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt und das läuft nicht gerade gut und warum hast du da eine schlechte Zensur, sondern einfach mal schön, dass ihr da seid als
Richtig.
Menschen, ne?
Richtig.
Ja, das dürfen wir alle mal machen.
Ja.
Okay, wir kommen bei den Kollegen an, ja? Nun ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach zu sagen, hey, wir haben uns alle lieb, ne? Wir fassen uns mal in den Händen und wir sind eine große Familie und hier kochen wir mal zusammen.
Ja. Yeah.
Und andererseits seid ihr dadurch, dass ihr diese Krise, ja, bewältigt ist das falsche Wort, aber dass ihr die mit integriert in euer Leben und auch quasi in, ja, auch in euer Unternehmen, ihr seid so glaubwürdig, weil auch alles, was an Krisen kommt, kann, finde ich, nicht so schlimm sein wie das.
Richtig.
Ja, seinen geliebten Bruder, seinen geliebten Sohn zu verlieren. Das macht euch so absolut authentisch, wenn ihr darüber redet, andere Krisen zu bewältigen, ne? Und trotzdem hausiert ihr nicht mit der Geschichte, denke ich. Dafür haben wir ganz bewusst gesagt, hey, das ist der Podcast, wer es genau wissen will. Ne? Aber ihr tretet ja vor die ganzen Mannschaften und sagt, so, wo steht ihr und wie können wir euch helfen? Und da frage ich nochmal, hat sich da auch was geändert jetzt durch dieses Ereignis in eurer Familie, dass du anders vor so eine versammelte Mannschaft trittst?
Brutal.
Ja?
Brutal.
Inwiefern?
Vorher, wenn man darüber gesprochen hat, dann wusste man das alles in der Theorie. Muss man mal fairerweise zugeben. Man hat natürlich gesagt, gut, durch den Leistungssport hat man schon ein bisschen was mitgemacht, kann schöne Analogien bringen, kann da ein bisschen was erzählen. Aber jetzt ist das mal tatsächlich ein richtiges Brett, was man da hat. Und wir sind ja auch mit Unternehmen zusammen, wo wir wissen, oder wo es in 2 Jahren der Standort schließt. Und da dann auch drüber zu sprechen und zu gucken, wie gehe ich auch damit um. Und dass wir das selber dann eben erlebt haben und einmal durchgemacht haben und geguckt haben, wie geht man damit um, das ist natürlich dann schon ein wahnsinniger Pluspunkt. Und das ist immer so ein, das erzählen wir auch nicht immer in den Seminaren, sondern wirklich nur, wenn es passt, weil ist nicht der Raum dafür.
Ja,
Das ist da unpassend, wenn jemand nachfragt, genau wissen will, entweder hier der Podcast oder so dann. Aber man hat immer dieses Ass im Ärmel, wenn zu viel gemeckert wird.
Ja.
Und das ist dieser Joker, den man hat, den man dann ziehen kann. Und dann hat man natürlich auf einmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit über das, was man da erzählt, über die Techniken, die man da auch versucht zu vermitteln und weiterzugeben. Und das ist natürlich wirklich, wenn du dann da stehst und weißt, du hast noch dieses Ass im Ärmel, so blöd es jetzt klingt, ist das natürlich schon gut.
Ihr seid da durchgegangen, ja.
Ja, richtig.
Welche Techniken ihr genau habt, das besprechen wir in der nächsten Folge. Ich muss noch mal eins aufgreifen. Du hast gesagt, also manche Sachen waren direkt so ein bisschen spooky in der Familie, was dann passiert ist. Willst du auch auf die Gefahren, dass du danach als total esoterisch giltst? Möchtest du es erwähnen oder belassen wir es dabei? Nein, mich interessiert das. Was war spooky? Erzähl mal.
Also eine Geschichte kann ich erzählen, da sind noch viele mehr passiert. Und ich war mit meiner Freundin im Kino und wir haben, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Film geguckt und er war wirklich schlecht.
Soll vorkommen, ja.
Ja, er war wirklich schlecht vorher. Ich fand ihn hatte mir mehr erhofft. Und wir sitzen da so drin und das mit dem Justus war dann vielleicht so, weiß ich nicht, 3-4 Monate her oder so.
Ja, ich erinnere mich, ich glaube im August oder
genau,
September
August
kam der Film raus, ja.
Ja, ne? Genau, richtig. War genau, Ende August, genau. Und wir haben den dann irgendwann im Sommer geguckt und meine Freundin wollte unbedingt hin und ich so, ja gut, komm, machen wir. Und in der Kinowerbung war dann ein Satz. Und das war die Frage, was würdest du tun, wenn du einen Wunsch frei hättest? Und nachdem der Film mich jetzt nicht so mitgerissen hatte, hatte ich natürlich jetzt 90 Minuten Zeit, über diese Frage nachzudenken.
Ja.
Und dann habe ich so überlegt, würde ich mir das tatsächlich wünschen, wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch einen Wunsch frei habe? Und ich kann den einsetzen, für was ich will. Und du weißt natürlich nicht, was da noch kommt. Und dann auch überlegt, was würde er mir raten? Was würde er jetzt sagen? Und das war so ein wirklich ganz prägendes Ereignis, wo ich so sage, okay, und so blöd es klingt, war dann irgendwie die Antwort nein. Würde ich nicht. Würde ich mir jetzt nicht wünschen. Ich hebe mir diesen einen Wunsch, wenn ich ihn habe, hebe ich ihn mir auf. Für egal, was da vielleicht noch kommt. Wo ich sage, es gibt vielleicht was, was noch schlimmer ist. Und dann war die Konsequenz daraus, wo ich gesagt habe, gut, wenn die Antwort nein ist, dann heißt es, dann lass los. Dann let it go. Und das war auch so ein Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, gut, dann akzeptiere es jetzt. du wirst es nicht mehr ändern können. Und du hast für dich selbst beantwortet, wenn du diesen einen Wunsch frei hättest, du würdest ihn nicht dafür verwenden. Und er hat mir das auch gesagt. Fühle mich zwar geschmeichelt und würde dann auch sagen, du Henry, heben dir lieber auf für was anderes. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich mich jetzt daran üben, das zu akzeptieren, so wie es ist. Und damit so gut wie es geht umzugehen und zu leben. Und auch hier wieder die Entscheidung zu treffen, ich nehme es so hin und versumpfe nicht da drin.
Ich habe ganz großen Respekt vor dir und deiner Familie, wie ihr damit umgeht. Und ich wette, jeder, der es hört, auch. Ich stelle mir jetzt so vor, ja, du sitzt da in diesem Kino, alle kichern um dich herum und du ringst mit den existenziellen Fragen des Lebens. Und so, wie du die gelöst hast, so mit Justus in deinem Kopf zusammen, muss ich sagen, es hat auch ganz viel mit Demut zu tun gegenüber dem Leben, ne? Zu sagen, ja, ich akzeptiere es. So furchtbar, wie es ist, sage ich, ja, es geht von hier aus weiter, ne? Und ich kann es ja auch nicht zurückdrehen. Letztendlich, ne, wir sind nicht in so einem Disney-Film, wo dann wirklich die Fee kommt, aber auch da, selber, dass du sagst, nee, wer weiß, was passiert. Boah, ich finde das so stark. Schon der Hammer.
Und das war so eine Geschichte. Das, vielleicht erzählen wir an anderer Stelle noch mal ein bisschen was, aber das war so, so ganz prägend.
Mhm. Mhm. So, ja, das heben wir uns auf. Man muss ja auch richtig. Ein paar Cliffhanger geben
Im Podcast. Ne? Genau.
Ja. Ich komme nochmal darauf zu sprechen, was ich so beobachte. Ich meine, ich bin ja auch in einer Festanstellung. Ich habe ja auch mehrere Berufsjahre hinter mir. Also schon, ach Gott, wie viel? Mindestens 25, glaube ich, ja. Und war also in verschiedenen Organisationen tätig. Und was ja auch oft passiert, so bei Mitarbeitenden, ist ja immer dieses, ja, ich war es ja nicht. Ne? Es war ja, also dafür kann ich nichts, ne? Weil XY hat ja und diese Opferrolle, ne? Immer dieses einfach nicht die Verantwortung so übernehmen für das, was passiert ist. Begegnet euch das auch oft so in der Zusammenarbeit mit Teams?
Ja, das ist ja der Klassiker.
Ja.
Dass man sagt, ich war es nicht und dann bin ich fein raus. Klar, war man vielleicht nicht derjenige, wo der Fehler tatsächlich passiert ist, aber Fehler passieren uns alle.
Mhm.
Und die sind menschlich. Und das ist vollkommen okay. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und packen wir jetzt den Zeigefinger raus und zeigen drauf, er war's oder du warst es.
Mhm.
Oder gucken wir, weil derjenige hat ja den Fehler da noch nicht mit Absicht gemacht. Und da auch zu gucken, was machen wir mit dem Team gemeinsam und auch da Verantwortung zu übernehmen, wie gehen wir mit dem Fehler um? Weil wir können auch den Fehler nicht mehr zurückdrehen, aber was machen wir damit?
Mhm.
Und wie reagieren wir da drauf? Und das sind die Situationen, die eben im Außen passieren, sowohl beruflich, privat, was auch immer. Aber da auch die Entscheidung zu treffen, wie reagiere ich im Inneren damit? Und die Freiheit haben wir.
Nicht mehr zurückzudrehen, nicht mehr zurückdrehen zu können, das ist auch noch ein gutes Stichwort für mich. Ich bin eine große Hadererin. Also ich könnte immer, wenn dann so oder wenn das nicht passiert wäre, dann. Und verzeih mir, wenn ich dann nochmal zurückkomme, ja,
ja,
auf das Ereignis. Aber das ist ja nun mal hier im Fokus auch dieser Folge. Mir geht durch den Kopf, also ich glaube, das ist sogar, das geht mir jetzt schon durch den Kopf, obwohl ich ja noch so als jemand, der Justus gar nicht persönlich kannte, noch sehr unbeteiligt bin. Ne? Ich würde mich ständig fragen, warum ist er nicht mit seinen Freunden in die Sauna gegangen? Warum musste er tauchen? Was wäre gewesen, wenn er vielleicht einen Tag länger bei uns zu Hause geblieben wäre? Was ist das so auch eine Art, ist dir das in den Sinn gekommen auch mal, dieses was wäre gewesen, wenn er doch mal aus dem Schwimmbad oder wenn er an dem Tag gar nicht schwimmen gegangen wäre oder irgendwas oder wenn er sich nicht beworben hätte bei der GSG 9 oder noch trainiert hätte für die, um eventuell mal eben dann, also sehr wahrscheinlich sogar so topfit wie der war, ne, einer dieser Spezialeinheit zu werden. Ist das so auch ein Weg gewesen bei dir? Und da hast du dann gesagt, jetzt stopp? Oder bist du zum Glück vielleicht gar nicht so ein Typ?
Na klar.
Ja.
Also wir waren das Wochenende vorher, haben wir unser erstes und letztes Handballspiel zu dritt gemacht. Und wir sind nochmal zusammen Rennrad gefahren. Und da haben wir natürlich auch immer viel geredet. Wir haben ein super, super enges Verhältnis ja auch immer gehabt und haben uns eigentlich immer alles erzählt und das auch schambefreit. Also alles, egal was passiert in der Partnerschaft, beruflich, was man vorhat. Also wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, warum hast du mir nichts gesagt? Weil er hat vorher schon trainiert. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum hast du mir nichts davon erzählt? Wir haben uns doch sonst immer alles erzählt. Und das war natürlich schon eine Frage, die mich beschäftigt hat, wo ich gesagt habe, hat unser Verhältnis gebröckelt? War es nicht mehr so eng? Hat er mir dann nicht mehr vertraut? Hat er Angst gehabt davor, das zu sagen? Aber warum? Also genau diese Frage, was wäre, wenn? Und das Entscheidende ist aber, sie bringt mich nicht weiter.
Nee.
Es ist müßig, darüber nachzudenken und zu überlegen, warum? Warum hat er nicht? Und warum so? Und warum so? Das ist exakt auch das Gleiche, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht hat er es, jetzt muss man es fast vielleicht doch ein bisschen mit aufmachen, vielleicht hat er da eine gewisse Fügung auch gehabt und gesagt, er erzählt es mir bewusst nicht, um mich zu schützen. Und vielleicht war das der Hintergrund da dafür. Und auch hier wieder zu fragen, was ist das Gute daran? Warum er es mir vielleicht nicht gesagt hat?
Ja, du hättest jetzt mehr Vorwürfe gemacht, garantiert. Ich denke ja, er wollte dich schon, er wollte dich schützen, ne?
Richtig. Mhm. Und auch da zu gucken, bringt mich die Frage weiter? Mhm. Oder drehe ich mich im Kreis? Und wenn ich merke, ich drehe mich im Kreis, auch wieder zu sagen, stopp. Aus dieser Autobahn steige ich aus. Und das ist aber nicht einfach. Und das funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Sondern immer wieder, wenn man merkt, man ist in dem Strudel drin, sich das erstmal bewusst zu werden und das auch zu akzeptieren, dass ich da drin bin. Und sich vielleicht auch ein bisschen da drin zu suhlen. Und vielleicht auch mal länger drin zu suhlen. Aber dann auch zu sagen, okay, ich habe hier aber auch noch, ich habe noch einen zweiten Bruder.
Ja.
Ich habe hier auch noch eine Familie. Ich habe eine Freundin. Ich habe Freunde. Der Rest, der überall da ist. Und für den will ich ja auch da sein. Und jetzt mit denen auch eine gute Zeit zu haben. Und nicht immer nur an, so blöd es klingt, an der einen Person zu hängen und zu sagen, um Gottes Willen, ist alles so schlimm, dass sie nicht mehr da ist. Das ist es. Mhm. Aber es sind noch alle anderen da. Und jetzt die Zeit, die man jetzt dann noch mit denen hat, viel intensiver zu verbringen und viel bewusster. Und die Treffen laufen jetzt auch alle ab. Und jeder, der schon mal in der Situation war, der weiß, wovon ich spreche. Sie sind viel herzlicher, viel wärmer, viel offener. Und das ist schön, dass es so ist.
Hast du zum Abschluss noch so einen Tipp tatsächlich für jemanden, der in so einem Gedankenkarussell und ja, sich immer dreht, ne? Was wäre gewesen, wenn? Du hast gesagt, das ist nicht leicht, das leuchtet mir sofort ein, ja, das muss man trainieren. Es ist wahrscheinlich mehr, als sich selber zu sagen, stopp jetzt mal. Hast du da noch einen Trick?
Ja, es gibt die 3 Steps of Happiness, also die 3 Schritte zum Glücklichsein.
Erzähl mal.
Die erste Frage, die man sich stellen muss, is it true? Ist es wahr, was ich mir hier erzähle? Also kann ich wirklich mit beiden Beinen hinter diesem Karussell stehen und sagen kann, ja, das ist wahr. Oder die Gedanken, die dahinter kreisen und warum hat er nicht und was wäre, wenn und wieso und weshalb. Und ist es wahr, dieses Karussell, das wir da haben und oder diese Gedankengänge, die wir haben oder auch Bedenken, die wir haben. Und er hat mir jetzt, um ein anderes Beispiel zu nennen, in der Partnerschaft, mit der vielleicht jeder was anfangen kann, oh Gott, er hat mir jetzt den ganzen Tag noch nicht zurückgeantwortet. Oder sie. Meine Freundin hat mir den ganzen Tag noch nicht zurückgeschrieben. Die liebt mich gar nicht mehr. Mhm. Und dann zu überlegen, und dann geht das Gedankenkarussell los. Und dann bin ich drin, und oh Gott, und habe ich was falsch gemacht und was auch immer. Und dann aber zu sagen, ist es überhaupt wahr? Mhm. Weiß ich denn das überhaupt? Dass sie mich nicht mehr liebt oder was auch immer, dass ich ja, was falsch gemacht habe.
Leuchtet ein, ne? Genau. Da kann man was mit anfangen. Genau. Hm?
Zweiter Punkt ist dann zu überlegen, kann ich was dagegen tun? Kann ich jetzt überlegen und sagen, okay, dann rufe ich halt mal an.
Ja.
Und dann kann ich dieses Gedankenkarussell sofort stoppen. Mhm. Und nicht nur warten, wenn wir in dem Beispiel bleiben, sie antwortet nicht. Dann zu sagen, dann rufe ich halt an. Und wenn sie wieder nicht antwortet, okay, dann rufe ich in der Viertelstunde nochmal an. Und guck, was da passiert. Und der letzte Schritt ist dann der schwierigste, dann zu sagen, can I accept it? Kann ich es akzeptieren? Und da kann sich jeder mit seinen eigenen Gedanken drüber fragen, ist es wahr, was ich mir überhaupt hier selber über mich erzähle? Kann ich was dran verändern? was ich mir hier erzähle? Oder kann ich Klarheit schaffen? Und selbst wenn ich Klarheit geschaffen habe, kann ich es dann akzeptieren. Und dann können wir im Prinzip, oder das ist so ein Weg, wie wir gucken können, dass wir aus diesem Gedankenkarussell rauskommen und wieder hin zum Glücklichsein kommen. Und wenn wir es dann schaffen, die Dinge im Außen so zu akzeptieren, wie sie sind, dann nimmt es wahnsinnigen Ballast von uns, von den Schultern. Und dann sind wir auf dem Weg zum Glücklichsein.
Es klingt so einfach, aber ich danke dir sehr für diese Übung, weil letztendlich ist es das auch, ne? Einfach mal machen.
Richtig.
Danke, Henry, für diese so persönliche Folge über deine Familie. Ja, herzlichen Dank, dass du uns das geteilt hast und auch zum Mut machen, dass man jederzeit sein Leben positiv wenden kann.
Ja.
Dank dir, Henry.
Gerne.